Er war Partisan und Staatsmann, skrupelloser Machtpolitiker, Frauenheld und große Integrationsfigur. Um Josip Tito geht es im vierten Teil unserer Serie Die roten Sekretäre. In der Kultur blicken wir mit Ihnen derzeit immer wieder in die Geschichte und sieht man sich dort ein wenig um und vergleicht den ehemaligen jugoslawischen Staatschef Tito mit anderen kommunistischen Staatsführern, so lässt sich sagen, dass Realität und Legendenbildung bei kaum einem anderen so weit auseinanderlagen wie bei ihm. Schon der bürgerliche Name Josip Broz gab Anlass, genauer zu recherchieren. Es könnte gut sein, dass Tito diesen Namen nur übernommen hat, um für ihn unangenehme Teile seiner Biografie verschwinden zu lassen. Gleiches gilt für seine angebliche proletarische Vergangenheit oder seinen Einsatz für die Revolution der Arbeiterklasse in Russland. Alles erfunden oder zumindest stark übertrieben. Zweifellos aber war Tito ein populärer Staatsmann, der Jugoslawien aus dem Kalten Krieg zwischen den Systemen, die kommunistischen Staaten auf der einen, die kapitalistischen Staaten auf der anderen Seite herauszuhalten versuchte. Es ging ihm um den dritten Weg. Matthias von Hellfeld beginnt sein Porträt von Josip Tito mit der Gründung der Bewegung der blockfreien Staaten.
18. April 1955. In der indonesischen Metropole Bandung sind Abgesandte und Regierungschefs aus 29 Ländern versammelt. Unter ihnen der indische Ministerpräsident Nehru, Ägyptens Staatspräsident Nasser und Jugoslawiens Staatschef Tito.
Wir repräsentieren den größten Teil der Weltbevölkerung. Etwas mehr als 55%. Es wird Zeit, dass wir Ihnen eine machtvolle Stimme geben.
Mein Volk wird unsere Entscheidung mit Begeisterung aufnehmen. Wir haben uns nicht umsonst vom Joch der britischen Kolonialherrschaft befreit.
Jugoslawien wird eine bedeutende Rolle in der Bewegung der Blockfreien übernehmen. Wir wollen Distanz halten, zur UdSSR ebenso wie zum kapitalistischen Westen. Beides entspricht nicht unserer Lebensauffassung.
Nach 6 Konferenztagen ist eine Resolution fertig, die sich gegen den sogenannten Neokolonialismus ebenso richtet wie gegen die Unterdrückung der Völker Afrikas. Die blockfreien Staaten wollen keinem Militärbündnis angehören und nicht den Interessen der beiden Seiten des Kalten Krieges dienen, weder denen der UdSSR noch denen der USA.
Jugoslawiens Staatschef Tito hat in der blockfreien Bewegung das politische Instrument erkannt, mit dem er Distanz zur übermächtigen Sowjetunion herstellen kann. Der Bruch mit dem allmächtigen großen Bruder in der sozialistischen Staatengemeinschaft war schon 1952 vollzogen worden. Beim später legendär genannten 7. Parteitag der Kommunistischen Partei Jugoslawiens.
Tito ist kein Freund langer theoretischer Abhandlungen über den Sozialismus und wie man ihn am ehesten erreicht. Er will pragmatisch regieren und seine eigene Macht absichern. Dabei hilft ihm Edward Kerdel, ein Mitkämpfer aus der Partisanenzeit. Kerdel bewundert Tito, den Mann der Tat. Und Tito schätzt den Intellekt seines zum Außenminister ernannten Freundes. Beim 7. Parteitag in Belgrad formuliert Edward Kerdel den ideologischen Bruch mit der UdSSR.
Die Schriften des großen Lenin, liebe Genossen, geben uns den Hinweis, wie wir unser Jugoslawien aufbauen sollen. Er hat geschrieben, dass ein Staat der Arbeiter nach dem Vorbild der Pariser Kommune von unten nach oben regiert werden muss.
Bravo, bravo, es lebe Lenin, ja, bravo.
Dann, so Lenin weiter, steht am Ende die direkte Herrschaft der Arbeiter über ihren Staat und nicht umgekehrt.
Die Fabriken den Arbeitern, das hat bis jetzt noch niemand erreicht.
Oh, ja.
Aus diesem Grund habe ich dem Genossen Tito vorgeschlagen, unsere Partei in Bund der Kommunisten umzubenennen.
Größer könnte der Gegensatz nicht sein. Hier die hierarchische Kaderpartei mit Politfunktionären in allen Betrieben und gesellschaftlichen Organisationen. Dort die Arbeiterselbstverwaltung, die über die Höhe der Löhne ebenso entscheidet wie über Art und Umfang der Produktion. Stalin ist schockiert von diesen abweichlerischen Tendenzen und lässt den Plan ausarbeiten, Tito umzubringen.
Aber es bleibt beim Plan. Denn den beim Volk beliebten Tito zu töten, ist riskant. In Jugoslawien verehren ihn die Menschen, weil Tito die Unabhängigkeit des Landes bewahrt. Gleichzeitig gelingt es ihm, mit einem ausgeklügelten System der Machtverteilung die ethnischen und religiösen Gegensätze des jugoslawischen Vielvölkerstaates unter der Decke zu halten.
Dabei hilft ihm das Image des Partisanenkämpfers, der während des Zweiten Weltkriegs den Widerstand gegen die deutschen Besatzer erfolgreich organisiert hat.
Wir sprengen die Brücke.
Aber damit schneiden wir unseren Leuten den Fluchtweg ab.
Wenn wir die Brücke nicht sprengen, werden die Deutschen morgen früh in Goraschte sein und die Stadt zerstören. Also los jetzt!
Tito pflegt das Image des Draufgängers und Abenteurers ebenso wie das des Frauenhelden. Während ihn die Menschen in Jugoslawien dafür bewundern, wird er vom westlichen Ausland hofiert. Vielleicht, so das Kalkül, kann er einen Keil zwischen Moskau und die übrigen Staaten des Ostblocks treiben. Als Tito vehement den Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts in die CSSR im August 1968 kritisiert, steigt sein Ansehen im Westen weiter. Er und die Blockfreien, zu denen inzwischen auch Kuba gehört, werden zu einem ernsthaften Gesprächspartner auf der anderen Seite des Kalten Krieges.
Auch wenn Tito sich zeitlebens bemüht, den gütigen Landesvater zu spielen, ist er tatsächlich ein knallharter Machtpolitiker. Dabei schreckt er auch vor Mord und Totschlag nicht zurück. 30.000 Tito-Gegner müssen diese Härte mit ihrem Leben bezahlen. Auf dem 5. Parteitag der Kommunistischen Partei Jugoslawiens bekämpft er 1948 freimütig.
1937 begann die Säuberung unserer Partei von verschiedenen ihr fremden Elementen. Gegen Ende 1937 wurde so eine unmögliche Situation beendet, die mehrere Jahre in den Reihen der KPJ geherrscht hatte. 1937 und 1938 wurden aus der Partei und ihrer Führung Überreste jener Fraktion und sektiererischer Elemente entfernt, deren schädliche Arbeit 15 Jahre die Entwicklung und Bolschewisierung der KPJ gebremst hatte.
Dem Ansehen in der Bevölkerung schadet das nicht. Ebenso wenig wie sein Luxusleben mit Privatzug und Yacht, einer eigenen Luftflotte und jeder Menge westlicher Autos. Privat ist er umgänglich, erzählt gerne Witze auf Kosten anderer. In der Öffentlichkeit aber ist er unnahbar. Immer öfter zieht er sich auf eine der Brionischen Inseln in der kroatischen Adria zurück.
Aber auch in der Abgeschiedenheit der Inselwelt merkt Tito, dass die jugoslawische Variante des Sozialismus merkwürdige Blüten treibt. Die von den Arbeitern selbst verwalteten Betriebe handeln mit dem kapitalistischen Ausland. Manche von ihnen gründen sogar Niederlassungen außerhalb Jugoslawiens. Aber stoppen kann er die Entwicklung nicht. Auch wenn er öffentlich von Säuberungen spricht und harte Sanktionen ankündigt.
Als Tito am 4. Mai 1980 im Alter von 88 Jahren stirbt, wird sein Leichnam vom Krankenhaus in Ljubljana nach Belgrad überführt. Viele Millionen Menschen erweisen ihm auf seiner letzten Reise am Straßenrand die Ehre. Bei seiner Beerdigung sind Könige und Prinzen, Staats- und Regierungschefs aus aller Welt dabei. Unter ihnen auch der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt.
Tito hinterließ nach seinem Tod ein Führungschaos. Ein achtköpfiges Gremium sollte abwechselnd Jugoslawien führen. Das Ergebnis ist bekannt. Keine 10 Jahre nach seinem Tod brachen die ethnischen und religiösen Konflikte im jugoslawischen Vielvölkerstaat wieder auf. Sie mündeten schließlich in 4 Kriegen. Und der Zerschlagung des ehemaligen Jugoslawiens. Sie hörten Teil 4 unserer Serie Die roten Sekretäre von Matthias von Hellfeld, dradiowissen.de.